Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach.
Herzlich willkommen, liebes Podcast-Publikum. Hier ist Halbwissen hoch 2 mit einem Speziale. Wir sind an ein Thema gebunden heute Abend. Etwas weniger an die Zeit als sonst, aber ich bin auf jeden Fall an Peach gebunden. Schönen guten Abend, Peach.
Ahoi, Stefan. Ich bin schon an die Zeit gebunden. Ich sag's einfach nochmal, irgendwann muss ich ins Bett, ne? Aber sag uns mal, worum es geht.
Gut, ich wollte endlich mal drüber reden. Peach, du hast das ja am Rand bis mitbekommen, dass ich eine Weile ziemlich beschäftigt war im Mai.
Hausbau? Nee.
Nee, das warst du.
Ach stimmt. Ja, das eigentlich kriege ich gar nicht mit, was in deinem Leben los ist. Weil die Leute denken vielleicht immer, wir reden miteinander, aber machen wir ja gar nicht. Wir treffen uns immer die Woche hier zum Aufnehmen und zwischendrin reden wir ja eigentlich gar nicht. Also was war denn jetzt im Mai, Stefan?
Im Mai war ich auf Tour.
Ach, die Nummer. Ja, das hast du am Rande mal erwähnt. Das stimmt. War das was Größeres oder was?
Das. Ja, schön. Tu nur so scheinheilig. Ja, das war wirklich mal was Größeres.
Also erzähl.
Also ich habe eine schöne, kleine, aber feine und nicht weniger laute Rockband namens Osaka Rising. Wir sind ja nur zwei Leute. Aber wir nehmen schon immer ganz schön die Bude auseinander, wenn wir spielen.
Und ihr macht Krach für vier, genau.
Mindestens. Wir sind wie so ein Kammerorchester auf Speed oder sowas.
man sagte über Pink Floyd in den frühen Tagen, sagte man, die machen so viel Krach, klingt, als ob die alle permanent ein Solo spielen. Aber so ist es ja bei euch nicht.
Im Prinzip schon, weil ich war eigentlich, weil es gibt ja nur zwei Musiker und ich mache ja den Bassist, Keyboarder, Gitarrist, Solist, ich singe und auch noch, ich mache alles alleine. Also im Prinzip, ich soliere die ganze Zeit wie ein Irrer vor mich hin.
Und der andere macht Management und Marketing. Nee, der macht Schlagzeug und was macht der eigentlich noch? Das sieht so ein bisschen, oder?
Jetzt geh's nicht so modern an, wo man jeder einzelnen Funktion noch einen richtig schlauen englischen Namen gibt. Nee, wir sind schon sehr gut ausgelastet mit dem, was wir da tun und haben auch sehr viel Spaß dran und es haben zum Glück endlich die richtigen Leute mal bemerkt, dass das was ist, was man vielleicht mal auf große Bühnen packen muss. Wir hatten schon ein paar größere Einsätze, so als Vorband vor Jazz Total war so eins unserer Highlights.
Ach, echt? Oh, der Ian. Okay.
Aber da war natürlich noch Luft nach oben und jetzt hatten wir die Chance bekommen. In Extremo, höchstpersönlich, haben uns nämlich eingeladen, ihre Vorband zu sein. Und das war schon cool. Also ich wusste zuerst gar nicht, was das so richtig bedeutet. Mir war der Name In Extremo halt noch ein Begriff von damals. Ich hatte ganz am Anfang meiner, ich nenne es mal Karriere, hatte ich schon mal eine Prog-Rock-Band. Und zu der Zeit war der Name In Extremo wirklich auch so in aller Munde, weil wir uns natürlich orientiert haben, was gerade in Rockmusik eigentlich so los. Und das war so für Mittelalter-Rock schon sehr groß. So, das.
Aber ich meine, wie ist es denn dazu jetzt gekommen, wenn ich mal so direkt fragen darf? Weil ich meine, die gucken ja nicht in die gelben Seiten. Wo machen wir Stationen? Hier und da. Ach, guck mal, Gera, Band aus Gera, Osaka Rising.
Nee, das war tatsächlich, es war ein schöner Zufall. Also in diesem ganzen Corona-Wahnsinn, wo wir nun alle quasi unserer Instrumente zwangsentledigt wurden, zumindest wenn wir damit auf die Bühne wollten, gab es so eine ganz kleine Zwischenphase zwischen zwei Lockdowns. Und da haben so ein paar aktionistische Festivalbetreiber gesagt, kommt, es geht gerade, es ist zu verantworten, wir haben hier irgendwie Sommer, es ist warm, die Zahlen sind niedrig, kommt, wir ziehen es durch. So, und da haben die noch ein paar Acts gesucht, so, weil das musste alles ein bisschen schnell gehen. Und da hat uns quasi unser Tontechniker vom letzten Album, der uns da aufgenommen hat und ein bisschen produziert hat, der hat uns empfohlen, hat gesagt, hier, probier die Jungs mal aus, das ist cool, da kannst du nichts falsch machen sozusagen. Und da standen wir das erste Mal seit Monaten wieder auf der Bühne mit einer anderen Band, die quasi auch gerade so ziemlich das erste Mal ihre Koffer wieder aufgemacht hat. Und das waren zwei Bandabende und an dem zweiten hat der Sänger von In Extremo mit dem Bassisten von In Extremo, die hatten ihr Soloprojekt, Nebenprojekt, Monomann.
Aha, okay.
Ja. Und die waren da und waren sehr überzeugt von dem, was wir da gemacht haben. Also das hat denen total gefallen, dass wir da so die Bühne rocken und das ist so eine Mischung aus alt und neu und irgendwie kamen wir ins Gespräch, fanden uns nett und da hat der Sänger, das war eigentlich der einzige Punkt, da so hat es angefangen, er hat gesagt, ihr kommt mit auf Tour. Wenn wir wieder loslegen, dann nehmen wir euch mal mit. So einfach
war das. Und er meinte, nicht zum Koffer schleppen.
Zum Glück nicht. Also ich meine, selbst das wäre ja auch eine Erfahrung mal, aber ist nicht so meine Sache. Ich stehe lieber selber da und spiele. Ja, und ich meine, du musst dir ja vorstellen, das ist ja, wenn jetzt irgendein Musiker sowas sagt, dann ist das ja dieses übliche, lass uns mal einen Kaffee trinken, wir machen mal irgendwann was zusammen. Das muss ja gar nichts heißen, ne?
Ja, ich kenne das aus dem Filmbereich, das ist das genau das Gleiche eigentlich, ja. Also ihr wart ja jetzt mit auf Tour, das heißt, es gab wie viele Konzerte jetzt, wo ihr spielen durftet oder musstet?
Wir durften.
Durftet, ja.
Ja, da wurde viel verhandelt. Also wir hatten natürlich zuerst auch gedacht, naja, vielleicht ein Konzert mal, und dann ging es doch erstmal um die ganze Tour, guckt euch alle Daten an, wo könnt ihr nicht.
Und da sprechen wir von wie vielen insgesamt, so 10, 15 Konzerte oder was?
Na, es wären, glaube ich, 15 bis 20 wären es ursprünglich gewesen. Aber nach einigen Verhandlungen dann auch, da ging es halt auch um Machbarkeit, um Geld und sonst irgendwas, und wir hatten jetzt noch nichts zu sagen, ist ja nicht so, dass wir Forderungen stellen konnten, belief es sich am Ende auf 5 Konzerte, die wir mitmachen konnten, und da war halt...
Fünf, die ihr machen konntet, ich meinte jetzt die ganze Tour, bei denen sind irgendwie um die 20, sagst du?
Ja, irgend sowas war das, 15 bis 20 Auftritte.
Okay, also 5 habt ihr gemacht, ja.
5 davon haben wir gemacht, und da war halt München, Berlin dabei und so weiter, und Leipzig, glaube ich. Jetzt siehst du, guck mal, es verschwimmt schon alles. Gut, dass wir mal drüber reden. auf jeden Fall. Ach ja, und Wien natürlich. Siehst du, wir haben ja noch mal eine etwas weitere Wegstrecke zwischendurch auch dabei gehabt. Aber was jetzt daran so interessant war, war jetzt nicht einfach nur Auftritt zu machen, mal mit einer größeren Band zum Vorprogramm, sondern wirklich die Dimension. Ich habe es ja vorhin schon, habe ich schon erwähnt, 3500 Leute.
Die alle was von dir wollen. Die wollen, dass du lieferst.
Ja.
Als Vorband, also klar, im klassischen Sinne, da ist ein großer Künstler und der sagt, na, ich trete nicht auf, wenn die nicht schon jubeln, ich brauche vorher wen, der die schon mal ein bisschen in Schwung bringt. Mhm. Idealerweise thematisch, stilistisch die gleiche Musik, suchen wir uns wen. Und dann müsst ihr ja wirklich liefern. Ich meine, gibt's da auch sowas wie so ein, also schickt man da vorher Demo-Tapes hin oder was, dass die überhaupt hören, wie ihr live seid, oder gucken die sich was von euch an, oder wie machen die die Auswahl? Ich meine, die können ja auf den Arsch fallen damit, oder?
Naja, und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir so viel Glück hatten, dass wir direkt von 2 Bandmitgliedern reingewählt wurden. Und das war jetzt auch nicht so, dass das sofort geklappt hat. Also da gab es schon auch ein Veto vom Konzertbooking, weil die gesagt haben, Leute, das kostet und das ist ein Risiko. Die Band ist unbekannt. Die wird jetzt nicht für mehr Publikum sorgen. Wir wissen nicht, wie die sich so machen. Wir vertrauen da jetzt komplett auf das Urteil, ne, des Bandleaders sozusagen in dem Fall. Mhm. Und dann haben die ein bisschen diskutiert, haben sich vielleicht was im Netz angeschaut, und irgendwann kamen da diese 5 Auftritte raus, und das war halt schon so was wie, wir probieren es mal. Es gab noch eine andere Vorband, die hatten das vorher mit denen gemacht, und durch die Konstellation war es so, wir sind wahrscheinlich an dem Punkt so reingerutscht, wo die anderen wahrscheinlich nicht konnten oder nicht so.
Konnten. Keine Ahnung. Also wenn man jetzt ganz böse ist, dann doch so eine Art Lückenbüßer? Nee, das zu negativ.
Ja, warum nicht?
Gesagt,
warum nicht? Also letztendlich wartest du ja als Musiker immer mal so auf so eine Chance, um mal ganz kurz zu sagen, ey, hallo, du hast mich vielleicht nicht auf dem Schirm, hier bin ich. Denn normalerweise muss man halt sagen, im Geschäft ist das so, dass die, wenn du jetzt mal eine große Plattenfirma hast, die kann ja auch ihre Schützlinge auf Tour schicken mit großen Acts, und dann fließt da richtig viel Geld. Dann wird bezahlt. Für den eigenen Auftritt bezahlst du dann.
Ach so.
Und das wird dann richtig teuer.
Bekannt, ne? Verstehe. Genau.
Und in dem Falle war das alles schön fair. Wir sind auf Empfehlung da reingekommen. Es gab eine minimale Unkostenvergütung. Das war jetzt nicht viel der Rede wert, aber wir konnten halt dadurch einen Transporter mieten. Wir konnten eine Übernachtung uns leisten und so. Also reich wirst du damit jetzt nicht, aber es war uns erstmal überhaupt ermöglicht.
Also ihr seid nicht mit Null und schon gar nicht mit Minus rausgegangen.
Ganz knapp nicht, genau. Ist alles
gut. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Und
du gehst ja wohin, wo eigentlich niemand dich braucht, ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst
das
jetzt.
Klingt, als ob ich auf Arbeit gehe, ja.
Ja, aber stell dir vor, du gehst jetzt zum Konzert von, keine Ahnung, wolltest schon immer die Stones mal sehen, und leistest dir hier für 300 € so einen Platz in der hintersten Ecke vom Stadion.
Dann, Fun Fact am Rande, bei der letzten Tour von denen. Da war die Karte in London. Die Karte in London war billiger als die Karte in Berlin. Und da hatte ich in der Tat kurz überlegt, eine Stones-Karte, und das wären bloß 110 € oder so gewesen, in London zu holen. In Berlin wärst du bei Minimum 140 gewesen. Aber dann hat es irgendwie die Arbeit doch versaut, und ich habe es dann doch nicht gemacht. Schade.
Siehst du? Ja, aber auf jeden Fall, stell dir vor, dann kriegst du, keine Ahnung, jetzt eine Schlager-Pop-Band vorgesetzt als Vorband. Dann ist es nicht so ganz klar, wie das ausgeht, ne? Ob du dann begeistert dastehst und sagst, oh, schöne Abwechslung hier nochmal, kurz bevor die Stones kommen, hier nochmal so ein Stilbruch. Weißt du ja nicht, ne? Und wir müssen uns nichts vormachen. Also Mittelalter-Rock-Publikum ist nicht zwangsläufig unser Publikum.
Nee, also ich, also vom, also Leute im mittleren Alter sind eher, also wenn du sagst, ihr habt eigentlich Vorbilder wie Deep Purple oder eben durchaus, naja gut, Just Total, Ian Anderson vielleicht weniger, aber das ist ja auf jeden Fall in der zeitliche Ära. Und wenn Leute, die Deep Purple gehört haben oder hören, sowas ähnliches, aber aktuell suchen, dann kommen sie vielleicht auf euch. Das ist ja so die Idee dahinter, ne?
Ja, ja.
Ja. Und deshalb, Leute im mittleren Alter ist aber nicht unbedingt ein Mittelalter-Rock.
Genau.
Also und, wie geht das zusammen?
Ja, und da, das ist jetzt genau das Knifflige, also für alle Seiten, ne? Du weißt jetzt nicht, wenn du uns auf die Leute loslässt, erstens akzeptieren die das und im besten Falle nützt das vielleicht auch irgendwas, ne? Also du hast ja gesagt, so eine Art Anheizer, Vorbereitung für den Haupteck, so wäre es schön. Ja, insofern haben wir das auch für uns verstanden, weil wir wussten, was wir so an Energie liefern können und dass wir begeistern können. Aber in dem Kontext, wer weiß, vielleicht wirst du beworfen mit irgendwas und wirst von der Bühne runtergejagt. War aber nicht so, kann ich sagen. Also bei jedem einzelnen Auftritt, es war innerhalb der ersten paar Minuten vollkommen klar, dass das Publikum komplett mitgeht. Und wir haben uns gefühlt wie ein etablierter großer Act, der einfach einen geteilten Bandabend macht. Natürlich, und das ist jetzt das Ding, als Vorband spielst du natürlich keine Konzertlänge.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Nachdem ich vorhin schon so blöd gefragt habe, schickt man da Demo-Tapes hin. Man kriegt quasi einen zeitlichen Rahmen, oder was?
Genau.
Das heißt, wie beim Vortrag in der Schule, aber nicht länger als 10 Minuten. Also machst du in Wirklichkeit 15. Ist das da auch so oder musst du dich dann streng an die, na, was habt ihr denn gekriegt, wie viel Zeit?
Na, also wir haben exakt 30 Minuten bekommen. Und die,
30 Minuten, okay.
Die waren genau getimed. Also wir haben vorher so geübt, dass wir exakt 30 Minuten spielen. Also plus minus 20 Sekunden, je nachdem, wenn sich mal irgendwie, das kannst du jetzt nicht auf die Sekunde, ist ja klar, aber grob hat das, also wir haben ziemlich genau 30 Minuten jedes Mal gespielt.
Okay. Und ihr habt quasi für alle 5 Abende die gleiche Setlist euch hergenommen oder was? Oder?
Genau, im Grunde für diese 30 Minuten war das gesetzt und wir haben aber für die, ich glaube, letzten 2 Auftritte mehr Zeit bekommen, weil die gesehen haben, das läuft so gut. Da haben die gesagt, komm, fangt einfach ein paar Minuten näher an und spielt einen Song mehr. Weil die einfach gemerkt haben, dass das musikalisch und auch stimmungsmäßig Sinn macht, wenn wir noch ein bisschen mehr Bühnenzeit bekommen. Und unsere Songs sind eh ein bisschen länger, zumindest die wir dort eingeplant hatten, dass die auch ein bisschen ausschweifender sind, weil wenn du so wenig Songs zeigen kannst, dann kannst du ja eine klassische Konzertdramaturgie gar nicht machen. Also im Sinne von mit einem Knall anfangen, dann erstmal ein bisschen schneller und dann irgendwann kommt so eine leichte Senke, wo du auch mal eine Ballade unterbringen kannst, ein Instrumental vielleicht und dann arbeitest du dich langsam wieder hoch und dann der große Showdown am Ende zum Beispiel. So eine Dramaturgie, dafür war keine Zeit. Also wir konnten eigentlich nur die ganze Zeit durchhämmern. Also wirklich voll Energie und bis zum letzten Ton und dann mit einem Knall die Bühne wieder verlassen.
Also ihr seid quasi der Auftaktknall für das eigentliche Konzert.
So haben wir uns verstanden und so hat es zum Glück auch geklappt. Und das ist natürlich total toll. Jetzt stell dir das mal vor, du hast da wirklich mal komprimiert 3.500 Leute, nicht verteilt auf einem riesigen Stadtfest oder so, wo jemand hinterher sagt, da waren 3.500 Leute da, sondern wirklich, die stehen genau vor dir, gucken dich alle an. Und ich habe schon viele Theaterauftritte gemacht, das ist ja auch so eine Form von Aufmerksamkeit, die sehr gerichtet ist, aber 3.500 Leute, so ein, das ist schon so ein kleines Köpfe mehr. Und wenn die alle gemeinsam losjohlen und dich da anfeuern, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie.
Da musst du auch drüber kommen. Okay, nochmal zur Setlist. Das heißt, ihr habt jetzt, ich sage jetzt mal, 6 Songs gespielt?
Waren es 6? Kann auch sein, dass nur 4 waren. 5.
Wenn du sagst, echt? Okay, wenn du sagst 30 Minuten, okay. Ja, ich hätte sie gedacht, so 5 Minuten in Song. Okay, also längere Stücke, die natürlich in sich eine Dramaturgie haben, aber an sich laut und schnell.
Genau, also es war nicht jeder Song gleich. Naja, wir haben einfach die weggelassen, wo wir wussten, dass die erst nach einer gewissen Aufwärmphase funktionieren. Ich meine, wir haben ja schon Konzerte bis naja, 2 Stunden war so das Längste, dann manchmal auch mit einer Pause dazwischen. So 1,5 Stunden ist bei dem, was wir machen, immer eine gute Konzertlänge und da weißt du einfach, dass du etwa bei 40 Minuten, 45 Minuten kannst du anfangen, mal einen Gang runterzuschalten und so für 1, 2 bis maximal 3 Songs mal dich ein bisschen, naja, zu entfernen von dem Fahrwasser, in dem du vorher warst und danach fängst du wieder an, Tempo aufzunehmen. Und das haben wir einfach weggelassen. Also wir haben letztendlich die todsicheren Nummern genommen, die wir schon kannten. Und haben lediglich mal zum Test, das war natürlich ein ganz schönes Experiment vom nächsten Album, was wir schon aufgenommen haben, aber was noch keiner kennt, was offiziell noch nicht erschienen ist.
In der Pipeline ist, ja.
Da haben wir schon mal einen Song getestet, wo wir dachten, der ist so gut als Eröffnungssong, den müssen wir da schon mal probieren. Und das war natürlich, da wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt. Also der ist schweinehoch zu singen, also so ein bisschen diese, von der Gesangslage, naja, so ein bisschen wie Final Countdown. Ja, schon so Power Metal mäßig. Und du weißt ja, ich bin jetzt kein Tenorsänger. Also ich muss da als Bariton, also als mittlere Männerlage, ich kann auch recht tief singen. Ich muss da schon ganz schön an meine Grenzen gehen und muss da sehr aufpassen, dass ich da nicht mit zu viel Kraft in die ersten Töne reingehe, weil das quasi mir nicht naturgegeben ist, hochzusingen.
Und da versaust du dir den ganzen Auftritt.
Genau, weil ich dann, wenn du das falsch machst, dann ermüdest du quasi muskulär gleich in den ersten Minuten und dann schaffst du es halt einfach nicht bis zum Schluss. Was du ja sehr schön an gealterten Rocksängern siehst, die quasi gegen diese Schwäche dann mit Gewalt angegangen sind und die dann halt so nach und nach ihre hohe Lage verlieren und die Stimmen werden so schwerfällig, dass die alle irgendwann so reden. Ne, so. Und dann hörst du halt dieses schiefe Geleiere, dann sind die außer Atem und so und das ist halt dann irgendwann tragisch so mit 60, 70 und das kann dir aber auch als jüngerer Mensch passieren, wenn du nicht drauf achtest, wo deine Grenzen liegen.
Na, mit 60, 70 hast du aber idealerweise eigentlich die Hauptkarriere dann doch wirklich schon hinter dir.
Ja, aber wer hört denn da auf? Guckst du auch an, wie viele noch auf Tour sind und klar, die sich dann darum quälen.
Naja. Naja, das würde mich jetzt direkt dazu überleiten, was sind denn deine Pläne, deine Ambitionen, aber ich glaube, da kommen wir nachher noch hin, vielleicht mal ein bisschen chronologischer. Jetzt nochmal also als der Anruf kam oder die Mail oder wie auch immer ihr da Bescheid gekriegt habt, dass ihr interessant seid für die, habt ihr da lange überlegt? Oder war das eher eine spontane Entscheidung? Ja, wir machen das. Komm, wir nehmen das jetzt mit. Na, ich meine, ihr seid ja nur 2 Leute. Ja. Da ist ja kein extra Management noch, sondern ihr beredet alles mit den Fäusten, nehme ich an, klassischerweise, wie man das so macht.
Genau, richtig.
Und dann ist wahrscheinlich die Entscheidung schnell da, oder?
Ja.
Doch nicht, okay.
Nee, das ist ja jetzt nicht so einfach, ne? Ich meine, du kriegst die Nachricht, das könnte was werden, ne? Dann hat es eine Weile halt gegart und dann war so, es bahnte sich an, es könnte sein. Und dann stand das so halb im Raum und wir haben geguckt, welche Daten würde das betreffen, nehmen wir mal an, es sind alle. So, dann siehst du natürlich, das kollidiert eventuell halt mit deinem jetzigen Familien- oder Arbeitsleben.
Da hat man Arbeit, da hat man Urlaub, da hat man Kinder, ich meine, es ist ja alles da, ne?
Genau. Und das ist ja gerade durch die Corona-Zeit bin ich ja eben auch aus der kompletten Selbstständigkeit ja rausgeworfen und bin halt in den Lehrerberuf gegangen. Und das ist natürlich eine ganz andere Form von Arbeitsalltag, der ganz klar strukturiert ist und dann
hast endlich mal ein geregeltes Leben. Ja. Das tat ja eigentlich ganz gut, dachte ich, hatte ich den Anschein.
Ja, also ist tatsächlich so. Muss ich sagen, dass ich
bin endlich ist er erwachsen geworden.
Nee, das bestimmt nicht. Also es ist einfach nur so eine Zwangsstruktur, die ja dadurch, wenn man jetzt Kinder hat, kommt die ja eh schon so durch diesen Tag-Nacht-Rhythmus, der am Anfang ist ja noch völlig wirr, aber irgendwann hast du das ja, dass irgendwie um 6 spätestens ist die Nacht irgendwie immer vorbei und du bist abends einfach völlig im Eimer. So und
letzteres Jahr, ersteres zum Glück nicht ganz so krass, aber trotzdem zu Zeiten, die mir nicht recht sind.
Genau. Ja. Und das hat sich sehr schnell, hat sich mir das auch offenbart, dass es dann mit 2, 3 Konzerten am Wochenende, was ich ja normal auch so mache als Berufsmusiker, das ist einfach total krass, weil diesen Schlafmangel, den holst du schon nach dem ersten Abend nicht auf, wenn du so um 3, halb 4 ins Bett kommst. Das ist für mich eigentlich eine ganz normale Zeit. Und ich muss aber um 6 oder das ist im besten Fall, ist mal ein guter Tag, um 7 dann die Nacht vorbei sein. Also ich trage das 1, 2 Tage mit mir rum. Wenn ich 2 Auftritte hintereinander mache, bin ich effektiv fast krank hinterher. Also das ist auf Dauer, bin ich nicht so widerstandsfähig.
Was viele immer vergessen, am Wochenende haben ja die Kinder auch Wochenende.
Mhm. Die sind da, die ganze Zeit. Ja.
Naja. Okay, aber ihr habt, also, du hast meine Frage nicht beantwortet. Also, wie war das jetzt? Wie lange habt ihr euch gelascht?
Das ging eine ganze Weile hin und her. Also, weil
Ach so, ich habe das jetzt nur ins Blaue gesagt. Ihr habt euch wirklich ernsthaft
aber naja, du musst dir aber vorstellen, das ist ja eine Chance für eine Band, wo du denkst, boah, was ist denn jetzt einmal los? Was machst du da? Also das Erste kannst du natürlich familiär machen, indem du einfach sagst, es könnte sein. Und der Worst Case ist, und jetzt guck dir die ganzen Daten an, das fällt in den und den Zeitraum, kriegen wir das irgendwie mit den Kindern hin, kann uns da irgendwie die Familie helfen, Background. Aber wo es ganz schwierig wird, ist halt im Arbeitskontext. Wenn du halt Urlaub nehmen musst, musst dich freistellen und musst da vielleicht nett bitten oder so, denn im Schuljob ist so, du hast halt frei, wenn Ferien sind. Was im normalen eigentlich, Schulalltag hast du nicht frei, da kannst du nicht...
Kriegst keinen Urlaub.
Ne, dann redest du in der Band natürlich darüber, wie viel bist du bereit zu geben, wo wollen wir eigentlich hin, welche Opfer muss man bringen, um von A nach B zu kommen, und dann wirst du ständig damit konfrontiert, dass es eigentlich in der heutigen Zeit auch keiner so richtig weiß. Also es gibt noch so alte Mythen von früher, die für bestimmte Bands halt auf jeden Fall auch noch gelten. Also sowas wie spielen, spielen, spielen oder du brauchst eine große Plattenfirma im Hintergrund. Du musst eine bestimmte Art von Songs schreiben, eine bestimmte Art von Musik machen. Du musst Nische sein, aber darfst nicht zu sehr Nische sein. Du musst viele Follower im Netz haben, auf sozialen Netzwerken und so. Es gibt eine Menge Sachen und es gibt aber immer wieder Bands, die die totale Ausnahme bilden, wo du diese Formel, keine dieser Formeln anwenden kannst und wo dann an irgendeinem Punkt einfach war so ein Glücksfall, so ein Anruf, so ein, da ist jemand ausgefallen, die haben dafür gespielt oder jemand hat jemanden kennengelernt oder so. Ja, und so zog sich dieser Prozess halt, wird schon sagen, bestimmt effektiv 2-3 Monate hin, bis das wirklich so wurde, dass das...
So lange? Aber die wollen doch eine Antwort haben,
nicht? Nee, wir wollten die Antwort haben. Letztendlich, durch Corona war es auch so, dass selbst dort das Management natürlich sehr vorsichtig war mit dem, findet diese Tour überhaupt statt? Welche Daten können dann machen und so? Ne? Das ist bis zuletzt, also wirklich bis, ein, zwei Wochen vor unserem ersten Auftritt war das auch noch ganz wackelig, weil auch in der Band sind zwei Mitglieder an Corona noch erkrankt. Da war erstmal kurz Schicht, so, weil das natürlich, also ich weiß nicht, ob es nur in der Band oder im Technikerteam, auf jeden Fall hat es dort das ganze Tour-Team, das sind ja nicht nur die paar
das
Leute.
Das Tour-Team beeinflusst. Okay.
Und das hat, glaube ich, die ersten ein, zwei Auftritte dieser Tour gecancelt oder so. Und da dachte ich mir, oh Gott sei Dank, waren das jetzt nicht unsere Auftritte, aber keiner wusste, wie es weitergeht. Wir hätten ja auch krank werden können in der Zeit.
Ja. Das geht immer. Das ist ja das Ding.
Naja, gerade als Sänger ist das nicht so ohne, weil wenn du normalerweise als Musiker, so kenne ich das ja auch, wenn du mal erkältet bist und fühlst dich nicht gut oder hast vielleicht mal sogar ein bisschen Fieber, dann kannst du schon im gewissen Rahmen noch irgendwie so einen Abend
arbeiten
überstehen.
Und spielen. Genau. Haust dir Medikamente rein und dann ziehst du die zwischendurch und fertig.
Genau, aber als Sänger, sobald die Nase komplett zu ist, sobald der Hals kratzig wird oder im schlimmsten Fall der Kehlkopf nicht mehr mitmacht und du einfach Heiserkeit, auf Heiserkeit folgt Stimmlosigkeit und zwar meistens innerhalb von wenigen Minuten.
Und was für eine Verantwortung eigentlich auch, ne? Also als Künstler dann gegenüber dem ganzen Tourteam vielleicht auch.
Ja, das ist echt.
Also wenn du dich selber nicht schonst, meine ich, nach Feierabend quasi, also nach dem Auftritt, wenn dich da nicht zurücknimmst, dann dir vielleicht den Halswarm einpackst, irgendwas lutscht, keine Ahnung, dass du nächsten Tag oder zwei Tage später, wenn auch immer das nächste Konzert ist, wieder fit bist, dann hängen ja übelst Gelder dran und übelst Aufwand.
Das ist
also Geld ist das eine, aber der Aufwand halt, ne?
Richtig. Klar. Und die ganzen Leute, ne? Ich meine, die verdienen ja quasi ihren Lebensunterhalt auch damit, dass du dann auf der Bühne für eine ganz begrenzte Zeit einfach das Maximum oder zumindest das erwartete Maximum bringst. Aber gerade als Sänger ist es sehr, sehr wackelig. Also als normaler Musiker, ich weiß jetzt, bei der Tour war es so, dass der Bassist, der hatte sich irgendwie einen Finger gebrochen an der Greifhand.
Okay.
Und der war quasi, ich glaube, bandagiert und irgendwie so, dass der steif ist und der hat dann halt mit einem Finger weniger gespielt.
Trotzdem gespielt. Quatsch.
Ne, und das war echt anstrengend. Da musste da auch ein paar Sachen richtig umdenken und da erstmal umlernen. Ich weiß, der Schlagzeuger hatte seine Hände bandagiert.
Klang es trotzdem gut?
Ja, klar. Hat das super professionell gemacht.
Hast du es gemerkt?
Nö. Habe ich nicht gemerkt.
Krass. Das ist so wie Paganini, ne? Paganini? Kennst du? Hier? Geiger?
Ja.
sagt man ja, der hätte, der war ja eher so ein, also er war ja ein Showman, das war der erste Showman überhaupt, glaube ich, oder einer der ersten, der hätte wohl seine Violine immer so präpariert, dass beim Spielen bestimmter Stücke, also schnelle Stücke wahrscheinlich, eine Seite reißt.
Ach ja.
Und dann hat er perfekt auf den drei übrigen Seiten das Stück noch zu Ende gespielt, was er natürlich vorher minutiös eingeübt hat.
Ah.
Aber so macht man es halt, ja. Aber gut, er hat sich, glaube ich, wirklich den Finger gebrochen, hast du gesagt, ja.
Genau. Naja, und
was hat der Schlagzeuger gemacht?
Der hatte, weil der so lange nicht gespielt hat vorher, durch die Zwangspause, und du brauchst als Gitarrist und auch als Schlagzeuger, brauchst du so eine gewisse Hornhaut an den Stellen, wo Reibung stattfindet, durch die Schlagzeugsticks zum Beispiel.
Wenn sonst du sehr lange du dir da Blasen.
Genau, und beim Gitarristen ist es halt bei der Greifhand die Fingerkuppen einfach die, weil du ja auf diese Stahlseiten drauf drückst. Und das ist am Anfang total problemlos und irgendwann, nach einer Stunde, nach zwei Stunden, fängt das an zu brennen. So, und wenn du da mehrere Auftritte ineinander machst, dann irgendwann ist die Haut halt wund und durch. Und deswegen, da bildet sich halt nach einer Weile eine richtig dicke Hornhaut. Ich habe die auch an meiner Greifhand. Ich kann da halt eine Nadel reinstecken, ich merke das nicht, außer sie ist dann irgendwann zu tief drin, ist klar, aber ich merke quasi, ich kann da auf eine heiße Herdplatte fassen und würde das nicht merken. So.
Ach komm.
Also nur mit den Fingerspitzen jetzt, mit dem restlichen Teil des Fingers geht das natürlich, merke ich das schon.
Sollte man mal vor Publikum vorführen vielleicht?
Nee, sollte man nicht. Ich glaube, da gibt es Filme dazu, die kann man sich angucken, da kann man Leuten dabei zugucken, wie sie sich selbst verstümmeln.
Dachte.
Genau, und der hatte dann erstmal Handschuhe an. Der musste sich das richtig bandagieren und sonst irgendwas, weil du spielst dich sonst blutig einfach. Es lässt sich nicht verhindern.
Der hat mit Handschuhen Gitarre gespielt.
Schlagzeug.
Schlagzeug, okay, ja, gut.
Genau.
Ja.
Naja, und also da siehst du aber mal, wie fragil das ist, aber wenn als Sänger deine Stimme angegriffen ist, da kannst du jetzt nichts machen, ne? Also da kannst du dich, du kannst vielleicht sagen, okay, mir ist ein bisschen schummrig heute, ich setze mich viel hin oder ich muss ein bisschen mehr trinken oder ich habe Kopfschmerzen, also nehme ich Schmerztabletten. Das kannst du alles machen so. Aber sobald das Stimmorgan, das eigentliche Instrument angegriffen ist, kannst du da halt nichts bandagieren. Da hilft nicht viel. Du kannst versuchen noch, keine Ahnung, auf der Bühne Bonbons zu lutschen.
Aber gut, jetzt aber nochmal gefragt. Du sagtest, klar, ihr habt einen Obolus dafür gekriegt, ihr seid nicht mit Null rausgegangen.
Ja.
Aber da muss es ja quasi einen Vertrag gegeben haben. Fünf Auftritte, wo ihr liefert und dafür kriegt ihr Betrag X. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn du der gewesen wärst, der wirklich nicht mehr singen kann und deshalb euer Auftritt als Vorband, als Anhälter ins Wasser fällt? Was wäre denn dann gewesen? Hättet ihr da, wie sagt man, Strafe zahlen müssen?
Naja, in dem Fall lief das so. Also ich bin das gewöhnt jetzt aus dem sonstigen Profimusikerbereich. Ich habe eigentlich immer irgendwie einen schriftlichen Vertrag und da gibt es auch diese Klausel, was bei Ausfall bei höherer Gewalt entfällt eine Strafe, aber wenn du jetzt selbst absagst, aus persönlichen Gründen oder was auch immer, was da unvorhergesehen ist, vielleicht passieren kann, was aber nicht höhere Gewalt ist, dann musst du für adäquaten Ersatz sorgen. Sonst gibt es eine Konventionalstrafe, zum Beispiel in Höhe der vereinbarten Gage. Bei den Auftritten jetzt war das so, es war eigentlich alles Handschlaggeschäft, deswegen das war für mich sehr, sehr ungewohnt. Da siehst du aber auch, dass das Risiko für In Extremo halt sehr gering gehalten wurde. Wären wir nicht da gewesen,
offensichtlich, ja,
dann hätten die Securities einfach eine halbe Stunde weniger Arbeitszeit gehabt. Die Techniker hätten eine halbe Stunde weniger gearbeitet. Es wäre billiger geworden für die Hauptband. Und wir hätten im schlimmsten Fall einfach gefehlt. In Extremo hätten vielleicht etwas länger spielen können. Also es hätte jetzt keinem geschadet. Aber es wäre halt für uns extrem uncool gewesen. Nehmen wir jetzt mal an, es wäre gleich der erste Auftritt, der letzte gewesen. Dann wäre natürlich übrig geblieben, die sind aber nicht besonders belastbar. Ne? Wäre doof. Wäre für uns einfach für die weitere Zusammenarbeit doof gewesen.
Na, ist halt die Frage, bei wem dieser Satz, den du gerade gesagt hast, hängen geblieben wäre. Beim Publikum ja nicht, sondern
bei den Leuten im Hintergrund, beim Management gerade.
Beim Management, ja. Und dann ist man vielleicht in der ganzen Branche schon verbrannt, meinst du? Naja.
Naja, nee, so schnell geht das nicht, aber das ist schon doof. Also wenn das jetzt so ein bisschen dein Türöffner ist, um erstmal auf die nächste Ebene zu kommen und du hältst dem gleichen nicht stand, das ist halt, ist einfach unangenehm. Ich meine, klar, muss nicht sein, dass das nach hinten losgeht, aber es wäre einfach für uns auch sehr ärgerlich gewesen, weil der Schaden ist im Wesentlichen bei uns, weil wir brauchten die Promotion. Wir haben fantastische Bilder und Videoschnipsel aus der Zeit mitbekommen. Wir haben beim letzten Auftritt sogar ein Musikvideo noch abgedreht, was irgendwann... Mal gucken, vielleicht nächstes Jahr releasen wir das dann im Fahrwasser des neuen Albums. Okay. Also wir haben das Maximum für uns dabei rausgeholt. Also allein die einfachen GoPro-Aufnahmen, die wir einfach jeden Abend auch gemacht haben, natürlich. Das ist schon super beeindruckend. Das ist total schöne Bilder. Ganz toll.
Und ihr hattet nichts, in Anführungszeichen nicht so viel Investitionsaufwand dabei.
Na doch. Wir haben vorher, weil wir ja nicht wussten, was muss man denn eigentlich so an eigenem Promomaterial dabei haben? Was musst du unter die Leute bringen, ne? So, dass die auch was in der Hand haben, wenn du da gespielt hast. Ich meine, die vergessen dich ja sofort wieder, ne? Da kannst du ja froh sein. Ach so,
Merchandise quasi, ja.
Genau. Okay. Auch für sowas musst du ja irgendwie überlegen.
Du musst investieren, klar.
Ja. Genau, du musst das ja vorproduzieren. So, du musst einfach für alles in Vorkasse gehen. Du gehst in Vorkasse für das Auto, was du bewegst, sei es die Miete, sei es der Sprit, für jeden kleinen Fanartikel, der dann irgendwie ins Publikum wandern soll, da musst du das alles erstmal bezahlen. So, und ohne zu wissen, wie viel Geld kommt eigentlich wieder rein. So, ich meine,
wirklich wieder einholst.
Genau. Und das ist, deswegen zahlst du eigentlich in Summe eigentlich immer drauf. So, also wir hatten auch viel mehr vorproduziert, viel mehr Aufwand da im Vorfeld, als dann am Ende wieder zurückkam. So, das ist einfach, das ist der normale Werdegang. Das wussten wir auch vorher schon. Aber uns ging es ja vor allen Dingen um die Promotion, einfach um die Bilder, um die Kontakte in die Branche. Und es gab eben als Vorband, bist du ja bei allem dabei. Ne? So, also wenn ich mich jetzt an München erinnere, gerade den ersten Auftritt, du fährst da mit deinem kleinen gemieteten Transporter an so einen Hintereingang vor und fragst halt gewohnterweise, wo ist denn hier der kürzeste Zugang zur Bühne, dass wir nicht so weit schleppen müssen. Und dann sagt dir dann jemand mit so einem Walkie-Talkie, ja, alles klar, nein, hier reinfahren, Moment. So, und dann geht da ein riesiges Rolltor auf und dann fährst du in die Halle und stehst neben der Bühne, die höher ist als dein Transporter. Die Halle ist so groß wie ein Flugzeughangar und von der Hauptband stehen zwei riesig lange LKWs mit Anhänger und du stellst dich mit deinem kleinen Matchbox-Auto daneben und dann kommst du da rein und dein Techniker, der ist schon da und der steht in der Mitte des Raums am FOH und sieht halt aus wie so eine kleine Ameise und du bist halt plötzlich in dieser total, nicht feindlichen, aber so eine riesige, unbekannte Welt und mit tausend Leuten an Personal, die da rumschwirren und dann gibt es...
Und das Erste, was dein Techniker sagt, ist, unsere Kabel sind nicht lang genug.
Nein, der war sehr professionell, der hat solche Sachen schon gemacht. So, und das,
okay.
Da waren wir gut aufgehoben, das ist ja auch, da sind ganz viele Leute, die genau ihre Aufgabe haben und du wirst dort einfach in dieses System eingebettet und du bist am Ende dieser halbe Stunden-Act und so musst du halt auch funktionieren. Du kümmerst dich um dein Equipment, wenn du jetzt nicht selber Helfer dabei hast.
Genau, stopp. Genau. Da wollte ich nämlich jetzt hin, zum Equipment, zur Technik. Klar, in der Halle steht eine riesengroße PA, die ihr mitnutzt. Genau. So. Aber davor, also sprich das, was an die Verstärker angestöpselt wird, ist ja euer Mischpult,
das
richtig?
Unsere Instrumente, also das nennt man Backline. Also wir haben die Backline für uns selbst gestellt. Schlagzeug, in meinem Fall Keyboards und meine Verstärker dazu.
Und die Mikrofonierung fürs Schlagzeug?
Das kam wiederum von da.
Ah, okay.
Genau, also im Prinzip alles bis zum Anschluss ans Pult ist unsere Aufgabe. Also auch wenn es jetzt verlängert ist, wenn du jetzt, gibt's diese DI-Boxen, das ist wie nochmal so eine Umwandlerbox, so eine Buchse. Ich kann da von meinem Gerät zum Beispiel, könnte ich direkt auf so eine DI-Box und von dort aus geht's aber dann mit langen Kabeln direkt ins große Pult. Aber der Weg bis zu dieser DI-Box, das ist meine Verantwortung.
Ah, okay. Ja. Wird das auch im Vertrag festgehalten, sag mal?
Kannst du alles im Vertrag festhalten? In dem Fall sind die einfach hoffnungsvoll davon ausgegangen, dass wir professionell genug sind, dass wir das schon wissen. Nein, und es gab ja auch, es gab auch Kommunikation vorher mit den Technikern. Das ist jetzt, das war jetzt nicht zufällig alles. Wir wussten schon ziemlich genau und die wussten auch, was kommt.
Und da gab es auch keine Missverständnisse, hat alles reibungslos funktioniert.
Oder genau, wir hatten ja schon die professionelle Erfahrung vorher schon in anderen Rahmen, die nicht so groß waren, aber auch auf Festivalbühnen mit ganz strikten Abläufen nach Zeit und mit Technikerteams, die uns betreut haben. Also da wird auch im Vorfeld wird quasi wie so eine Art Lageplan der Bühne auch ausgetauscht. Technik Rider nennt sich das. Da steht nicht nur drauf, was in Equipment gebraucht wird, um uns entsprechend zu vertonen sozusagen, sondern eben auch, wo wir genau stehen und wo wir auf der Bühne selbst auch diese Monitorlautsprecher, damit wir uns ja selbst hören,
stellen dürft wahrscheinlich auch, dass das keine Rückkopplung oder irgendwas gibt oder wie. Oder
genau,
oder.
Das muss ja vorher alles ein bisschen eingeplant werden. Wie viele Leute stehen denn auf der Bühne? Wo werden die sich hinbewegen? Was gibt es vielleicht für kritische Punkte? Und bei einer Band wie in Extremo ist der kritischste Punkt eigentlich überall Pyrotechnik. Ne? Die ganze Bühne ist voll mit Pyrotechnik. Ach so. Das heißt, du kannst eigentlich überall, kannst du dir richtig schön die Haare versenken. Oder Schlimmeres.
Okay.
Und dafür gibt es eine Pyroabnahme. Und die hat, glaube ich, in München locker... das war mindestens eine Stunde. Und die hat alles verzögert. Das war ein Riesenteam, so Feuerwehr und Fachleute. Die haben jedes einzelne Feuerwerk, was es da sogar, also Flammenwerfer und Knallbumm-Effekte und sonst irgendwas. Das wurde genau abgenommen und das hat natürlich auch unsere Aufbau-Soundcheck-Zeit extrem zusammengedampft. Das war, der erste Abend war dadurch auch ziemlich stressig, aber umso beeindruckender.
Wenn 3.500 Leute drin sind, plus Band, plus Techniker, ich meine, dann muss da ist, also ich meine, welche Versicherung zahlt dann, wenn da was brennt?
Deswegen gibt es ja auch den Pyrotechniker, der das Ganze auch da betreut. Das ist alles in Verantwortung eines Menschen, der auch guckt, wo, also da geht jetzt auch nichts automatisch, dass du jetzt da in deinem Verderben.
Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, bei Lichtpulten kannst du viel programmieren und genau, so. Ne? Da gibt es dann Settings für verschiedene Songs, die gehen nach Zeit oder gehen auf bestimmte Töne oder so. Ja. Aber das, Pyrotechnik wird alles immer noch manuell gemacht, aus Sicherheitsgründen.
Genau, das musst du halt machen. Also wenn du jetzt so eine Feuerwand vorne hochfährst, das sind ja quasi so große Gaskartuschen und so weiter. Da musst du halt die Band vorher gebrieft sein. Pass auf, das wird an der und der Stelle gezündet, da gibt es Markierungen, da darfst du nicht stehen oder da darfst du dann stehen. Und dann ist aber dann noch ganz wichtig nochmal der Blick, der Pyrotechniker.
Steht da wirklich keiner.
Genau, und dann darf halt nicht gezündet werden, logischerweise. Im schlimmsten Fall entfällt der Effekt.
Ja.
Was heißt im schlimmsten? Also im besten Falle wird er dann nicht gezündet.
Je nachdem, aus welchem Blickwinkel.
Und ich habe das ja selber schon erlebt. Also bei uns war es so, der Pyrotechniker, der hat dann Gefallen an uns gefunden und hatte für Rammstein auch schon vorher gearbeitet und der hatte ein paar schöne Ideen und hat halt gesagt, pass auf, Leute, ich helfe euch ein bisschen, wir machen, wenn ihr reinkommt, kriegt ihr einen schönen Knalleffekt, ein richtiger, also so eine kleine, so, naja, so gibt's auch diese illegalen Böller, die den halben Straßenzug in Schutt und Asche legen. Du hast solche Videos im Netz vielleicht auch schon mal gesehen. Ja,
diese Tschechen, ich habe da auch mal eins geschickt.
Genau, so ein Ding, das hatten wir quasi immer gleich so als Hallo, da sind wir.
Aber ist das gut, weil dann regelt sich doch das Gehör vom Publikum irgendwie auch runter, oder? Ich meine, versaust du damit nicht den Hörgenuss? Wenn so
naja, das Risiko besteht aber zu jeder Sekunde unseres Auftritts danach. Also es ist so. Es war wie so ein Vorglühen, würde ich das eher nennen. Genau, und da war es so, wir hatten jetzt keine Feuerfontänen oder so, das gab es bei uns nicht, aber bei Extremo. Und ich hatte die Erfahrung ja vorher schon, bei Matze Wiesner und Band hatte ich ja ein paar Jahre mitgespielt.
Ja,
bei uns kam dann auch regelmäßig Pyrotechnik zum Einsatz am Ende und dann halt auch diese Flammenwerfer so. Und da weiß ich noch genau, bei dem einen Konzert, ich weiß nicht, ob es das erste war dieser Art, aber da war auch unser Briefing, pass auf Leute, heute ist Feuer, ne? Und die waren halt an bestimmten festen Positionen, standen die, das wussten wir vorher, wir haben auch damit geübt. Und eine Position war an meinem Keyboard-Podest, ich stand erhöht, genau wie der Schlagzeuger auf meiner Seite der Bühne. Und bei mir vorne an der Kante quasi, da war so eine, und da bin ich aber nicht. Ich bin an dieser Stelle, stehe ich einfach nicht. Ich stehe ja hinter den Keyboards, bin weit genug entfernt. Ist trotzdem mega heiß, wenn das Ding vor dir hochfährt. So, und da denkst du, bist im Backofen. Und die Gitarristen und Sänger und so weiter, das war halt vorne so eine schöne Linie vor denen. Das heißt, du konntest das schon relativ gut abschätzen. Aber diese Dinger sind natürlich schwarz, diese Kanonen, damit du sie halt nicht permanent wahrnimmst. Bis die halt zünden. Und dann gehen da 2 Meter Flamme hoch vor dir. Und ich weiß noch, das Lied lief, wo dann dieser Flammeneffekt dann sehr exzessiv dann kommt ab einer gewissen Stelle. Und ich habe halt sehr viel Show immer gemacht, schon immer. Ne? Ich lehne mich dann viel übers Keyboard und renne mal kurz vor und hin und her.
Du bewegst
und so.
Das Ding ja auch, ja.
Genau, und es war
du
so eine...
Du kippst das doch, ne? Mehrfach.
Ja. So, und das war halt diese eine Stelle, die Stimmung war gerade gut und ich bin da ziemlich aus mir rausgegangen und habe mich halt weit übers Keyboard gelehnt, weit drüber nach vorne und hänge mit meinem Kopf fast da drüber und sehe im letzten Moment noch, dass ich mit meinem Kopf genau reingucke. Und er hätte natürlich, ich hoffe, einfach nicht gezündet in dem Fall, aber ich habe es noch im letzten Moment gemerkt, habe schlagartig zurückgefahren und dann kam wirklich ein paar Sekunden später, ging es los, auf Taktschlag. Boah, ging die Flamme vor mir hoch. Da dachte ich mir auch, boah, krass, ey.
Mhm. Mhm.
Genau, und dann mit dieser Kategorie. Und
also Kinder dann, nicht, also Kinder nicht zu Hause nachmachen, keine Musiker werden, keine, keine Pyrite. Okay, erzähl weiter, Entschuldigung.
Genau, nee, das war einfach so. Also nicht nur das Ganze drumherum war halt riesig, sondern auch so eine Form von Pyrotechnik war einfach nochmal eine neue Erfahrung. Also das auf der Bühne selbst zu erleben, da mittendrin zu stehen und darauf mitzuachten, das gefällt mir halt sehr. Erinnert mich sehr an Theaterspielen, dass du deine Gänge genau hast, ne? Du weißt, wann ja, dein Auftritt ist und wo du hingehen darfst und so.
Okay, aber alles in allem, also gerade nochmal die zeitliche Komponente. Also es klingt ja für mich, also klar, du hast auf der Pro-Seite die Erfahrung, die du gerne mitnehmen willst, einmalige Chance und so weiter, hast du alles beschrieben. Aber das eben zu vereinbaren und auch diese Gefahr dabei und das Finanzielle und das Ganze, es klingt ja schon irgendwie nach mehr Schwierigkeiten, also nach mehr negativen Sachen im Vorfeld, wo man sich doch vermutlich sehr schnell entmutigen lässt, anstatt dass man, wie wenn man Anfang 20 ist, einfach sagt, was, wir machen das jetzt.
Ja. Also, ja. Also letztendlich.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber es ist, also für mich klingt's, du würdest es wieder machen. Du würdest es sofort wieder machen.
Das kann ich nicht so leicht beantworten. Also ich habe Lust, das wieder zu machen. Das stimmt. Du hast halt irgendwann so einen Arbeitsrhythmus, der für dich funktioniert. Und für mich funktionierte der jetzt nach vielen Jahren einfach so. Ich bin mit mehreren Projekten breit aufgestellt. Ich spiele ja auch verschiedene Instrumente.
Verschiedene Bands auch. Hm.
Genau, und ich lehre unter der Woche. Schon immer habe ich meine Privatschüler immer mal oder habe an privaten Musikschulen mal gelehrt oder Workshops gegeben. Am Wochenende sind die Auftritte. Und da gibt es eine Hauptsaison, Nebensaison. Hauptsaison ist mehr im Sommer. Da verdienst du das meiste Geld. In den Wintermonaten ist es eher ein bisschen weniger. Zumindest wenn du so im Gala-Bereich dein Hauptgeld verdienst als Musiker. Also da bist du gebucht ja für Hochzeiten, Firmen-Events, für Auszeichnungen, für politische Sachen und so. Und das ist meistens bei gutem Wetter natürlich, gerade auch Trauungen oder so. Aber ja, in den dunklen Monaten, da wird es ein bisschen weniger. Und gerade so Dezember, Januar, Februar, da merkst du so richtig, da ist so eine Lücke. Das kannst du nicht berechnen. Manchmal es gab Jahre, da war da fast gar nichts. In anderen Jahren hast du trotzdem pro Woche einen Auftritt. Konntest du nicht wissen. Aber da hast du dann irgendwann, also ich habe so einen Rhythmus da für mich gefunden, der so aussah, ich arbeite eher am Wochenende. Meistens Donnerstag, Freitag, Samstag ist so grob der Kern. Manchmal ist es der Sonntag mit, aber im Wesentlichen Freitag, Samstag ist immer dabei. Unter der Woche pufferst du mit Unterricht und das hält dich über Wasser, wenn die Auftritte gerade mal weniger sind. Das war so mein Rhythmus jetzt über viele, also über ein Jahrzehnt quasi. Aber dann gibt's halt die Tourmusiker, ne? Also da gibt's Musiker, die gebucht werden für große Acts und dort einfach das Schlagzeug für eine Zeit lang übernehmen zum Beispiel. Oder es gibt halt die Bands, die in Originalbesetzung einfach spielen und die haben ja einen anderen Rhythmus. Die promoten ihre Alben auf Tour, zumindest war es früher gang und gäbe so, da bist du halt auf Promotion-Tour gegangen, hast deine Alben verkauft und die wissen, also so war das halt früher exzessiv, was ja auch viele Bands so kaputt gemacht hat, die waren irgendwie ein halbes Jahr lang nonstop auf Tour.
Einfach unterwegs, ja.
Gegen jeden Sinn und Verstand und hat ja auch intern in den Bands dann für Querelen gesorgt, weil die natürlich dann auch, du wirst ja irgendwann blöde halt, weil du ja sozial völlig isoliert wirst. Du siehst von den Städten, wo du bist, halt ja immer nur die Bühne meistens. Bist du
oder die ganze Flugzeug. Zeit mit dem asozialen Pack zusammen. Ja, ja, klar.
Naja, natürlich. Ich weiß nicht, wie eine Astronautenmission, ne? Wenn du da. Es ist ein soziales Experiment, würde ich sagen. Naja, und dann bist du aber das natürlich gewöhnt, ne? Also gerade so alte Bands, die haben das schon immer so gemacht. Die sind für eine Weile raus aus dem normalen Leben, wie jemand, der irgendwie ein paar Wochen auf Montage in Italien ist oder so. Und dann holst du halt das Privatleben danach nach und im besten Falle hast du halt so viel Geld erwirtschaftet, dass du danach erstmal so ein besseres Leben führst, kannst ein bisschen in Saus und Braus sozusagen leben und wirst entschädigt, bis es dann wieder losgeht und im besten Fall macht auch das Touren Spaß. Und
irgendwann ist alle, dann musst du wieder los. Mhm.
Das ist aber ein Leben, was ich so nie geführt habe. Ich habe da mal reinschnuppern können bei Matze Wiesner und Band und wir haben über 3 Jahre auch Tourblöcke gefahren, die mal so eine Woche gingen oder so. Und ich habe da einfach gemerkt, dass das so beim 3., 4. Tag fängt das an, mich ganz tief zu erschöpfen. Also egal, wie schön dann die Auftritte sind, aber ich brauche dann eine Pause. Ich muss dann heim, ich brauche dann erstmal meine Leute um mich rum, brauche ein bisschen Familie und so. Und das ist so, ich falle sonst in so ein tiefes Loch, auch so konditionell. Du sammelst sehr viel Schlafmangel an und irgendwie, ich werde dann halt so ein bisschen kränklich und so. Ich muss mich dann erstmal einfach seelisch und körperlich erholen. Also für mich, jetzt was Längeres als eine Woche zu machen, ist schon krass. Und da bist du jetzt genau an dem Punkt, was du gefragt hast. Wenn das jetzt darum geht, wollte man das jetzt nochmal machen? Also das war jetzt quasi in den Arbeitsalltag integriert. Diese Monsterauftritte mit weiter Anfahrt und extremer emotionaler Anspannung auch. Das hat mich sehr erschöpft in dem Monat. Also ich könnte jetzt nicht ständig solche Monate machen. So, und jetzt könnte man sagen,
okay. Ach, und dabei waren ja die Auftritte gar nicht am Stück, ne?
Genau, das war ja das Besondere. Im Prinzip war es noch ein bisschen so, wie ich es gewöhnt bin, dass am Wochenende eher die Einsätze sind. Also das war schon eine leichte Überforderung, aber wir haben die halt sehr gut gemeistert. Aber wenn man das jetzt häufiger machen will, dann müsste ich mich anders darauf einstellen. Also wenn das jetzt regelmäßig so wäre.
Ich wollte gerade sagen, also liegt es jetzt vielleicht daran, dass du es einfach momentan gerade nicht gewohnt bist?
Genau, also ich bin...
Oder bist du einfach nur alt?
Naja, das kommt ja noch dazu. Also ich habe in der Zeit, wo ich in mehreren Bands viel auf der Bühne stand, also zweimal Rockband, also jetzt bei Osaka Rising und bei Wiesner, dann habe ich meine Gala-Band nebenbei gehabt und Theaterauftritte und so. Das war eine Zeit, da habe ich auch nebenbei viel Zeit investiert, um Sport zu machen, habe mit der Ernährung so ein bisschen experimentiert, so mit verschiedenen Arten von Ernährung. Da habe ich auch viel mehr Zeit ins Üben investiert. Jetzt arbeite ich halt als Lehrer. Das fordert schon sehr, das blockiert viel an Zeit und ich habe jetzt halt auch zwei Kinder. Und jetzt an dem Punkt ist alles erstmal belegt, wo die Musik sich vorher in bestimmten Phasen komplett ausbreiten konnte. Ne? So, das ist einfach jetzt, das geht gar nicht mehr gerade. Das heißt, wenn die Schule jetzt nicht wäre, wäre es trotzdem, durch die Kinder wäre trotzdem der Schlafrhythmus halt eingeschränkt. Also,
ja, klar.
Ne? Also es geht jetzt nicht so leicht. Und dazu kommt natürlich noch das Alter. Das heißt, wenn du jetzt sowas vorhast, musst du das halt schon ein bisschen vorplanen.
Ein bisschen auch trainieren vielleicht.
Genau.
In Anführungsstrichen. Strichen.
Genau, aber wenn du es trainieren willst, musst du Zeit haben, um zu trainieren. Und ja, das kannst du nicht halt machen, wenn du sowieso schon todmüde abends irgendwie ins Bett fallen willst, kannst du nicht sagen, ja, jetzt muss die Übungsstunde noch kommen.
Also mit anderen Worten oder mit einem Wort vielleicht zusammengefasst, es ist eine Frage des Lebensmittelpunkts, oder?
Genau, ja.
Wo sieht man den? Wo ist das meiste Gewicht drauf?
Ja, und richtig? Eine Band wie eine Extremo macht das ja auch. Ich glaube, das sind auch gut 20 Jahre, die jetzt 20, 25, ich weiß nicht. Und für die ist das gewohnte Fahrwasser, darauf stellen die sich ein. Das ist das, was die gut können. Das strengt die jetzt, glaube ich, einfach emotional, kognitiv, körperlich. Überanstrengt die das nicht mehr in der Form, weil wenn so eine Phase ansteht, dann wissen die Handgriffe, das geht leichter rein. Bei mir ist das ein kompletter Systemschock sozusagen. Ist
das wirklich so? Das wollte ich mich gerade fragen. Okay, klar, das sind richtige Profimusiker, die haben die Routine.
Für aber das, was sie machen. Das wollte ich vorhin schon so einhaken. Stellst du dir vor, wie so ein, ich hatte mich letztens mit Mike Tyson eine Weile beschäftigt, so mit seinen größten Gegnern und Misserfolgen, was auch immer so, das waren so Zusammenschnitte. Und das war ganz interessant, weil ich mich für Boxen gar nicht interessiere und ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber auf einmal bin ich halt da festgehangen und da ist mir wieder bewusst geworden, der war halt so, ne, so wild und unkontrollierbar, so gefährlich, gerade am Anfang seiner Karriere halt auch fast nicht zu besiegen. Und da hast du halt gesehen, du hast ja letztendlich relativ kurze Kämpfe gehabt. Der hat ja meistens nach einer Minute, eineinhalb Minuten seinen Gegner K.O. geschlagen, aber der hat ja monster viel dafür hart trainiert, über Jahre lang unheimlich fokussiert gekämpft für eineinhalb Minuten Kampf am Ende. Daher kam ja das ganze Image, darauf basierte sein Einkommen, darauf basierte das, wie man ihn gesehen hat, wie er andere beeinflusst hat. Aber der eigentliche Boxkampf waren eineinhalb Minuten. So, jetzt mal
überspitzt. Ist das interessant für den Zuschauer? Ich glaube nicht, oder?
Ja, aber wenn du das drumherum siehst, als er dann anfing, er war ja dann irgendwie...
Ohren abzubeißen? War er das? Nicht.
Unter anderem, das kam ja nach einer längeren Phase, wo der sowieso schon irgendwelche Probleme hatte und dann psychisch nicht mehr so stabil war nicht mehr so gut in Form und da hat er halt angefangen, schmutzig zu kämpfen einfach. Und da hat er halt so seinen Fokus quasi verloren. Da fiel es ihm plötzlich nicht mehr so leicht wie früher. Ne, auf einmal kam auch immer mehr Niederlagen.
Ja gut, aber die Musiker von Extremo fangen ja nur nicht an, schmutzig zu spielen.
Nein, aber
die sind Profis, die sind in ihrem Fach, in dem Ding, was sie da machen, sind sie voll Profis und da wird der Schalter im Kopf umgelegt und dann sind die an. Aber wie ist das bei dir? Wenn du jetzt auf die Bühne gehst, ich meine, klar, du machst das seit 20 Jahren, hast du gesagt, aber du machst das ja nicht jeden Tag.
Genau.
Bist du Also gibt's da schon noch Lampenfieber?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und die schlimmsten...
Also bei den Dingern jetzt wahrscheinlich aufgrund der Menge der Leute, klar.
Nee.
So viele Leute noch nie gehabt und willst du gut dastehen, willst du nicht versagen, klar.
Nicht versagen, das stimmt, aber in dem Fall war es eher das ganze Technische drumherum, es war eher, wird alles funktionieren? Also mehr, geht das Also ich hatte keine Aufregung, also es war keine Überforderungsaufregung, richtiges Lampenfieber, das habe ich im Theater, da habe ich richtig Bammel. Also bevor ich durch den Vorhang gehe oder aus der Seite rauskomme, am Anfang des Theaterstücks, das ist richtig hässliches Gefühl. Da muss ich manchmal Liegestütze direkt vor mir machen. Super Mittel übrigens gegen Lampenfieber. Liegestütze machen.
Liegestütze.
Und schnelle Liegestütze, bis du richtig außer Atem bist, weil der Lampenfieber ist ja ein Fluchtreflex. Dein Körper fährt ja Adrenalin hoch und ist halt die Bereitschaft, hau ab hier, das ist gefährlich. Ja. Und wenn du das halt nicht rauslässt, dann hast du halt ein Kloß im Hals und kriegst da sonst was für Probleme und Blackouts, weil du nicht mehr denken kannst, ne? Weil du willst ja flüchten. Aber wenn du dich richtig alle machst, und für mich war es halt, war Liegestütze ganz gut. Das kannst du machen, hinterm Vorhang schnell, wenn die Leute schon rumoren hörst und das ist schon, der Saal dunkelt sich ab, da kannst du mal schnell mal 20 Liegestütze, 30 hintereinander machen, bis du wirklich kurz denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich brech zusammen. Aber du bist ja so unter Adrenalin, du stehst auf und bist quasi auf Normalzustand und dann kannst du rausgehen. Das hilft.
Das muss ich mir mal merken fürs nächste Mal, wenn ich auf der Bühne stehe. Kann ich gerade nicht nachvollziehen.
Ja, man kann auch vor einem Vortrag halt aufgeregt sein.
Ja gut, das kenne ich, klar, je nachdem, was du für Leute da hast, die du überzeugen musst oder beeindrucken willst oder was auch immer.
Genau, es hängt vom Rahmen ab und ob das was ist, was ich häufig sonst auch mache. So, also wenn ich jetzt sage, mit meiner Gala-Band, da haben wir auch unheimlich langes Programm, was wir da spielen müssen, die ganzen Abläufe mit selber Technik betreuen, also Auf-, Abbau, ne? Diese ganzen Abläufe bei solcher Art Events, das macht mich nicht mehr fertig. So, da gehe ich sehr routiniert ran. Wenn ich aber so Konzertprogramme erfinde, wie das Beatles-Programm, ABBA-Programm oder so, was sowas ganz Besonderes hat mit vielen technischen Anforderungen, da bin ich schon noch sehr aufgeregt. Deswegen meine ich halt, die Macht der Gewohnheit, also was du für Strukturen im Hirn einfach verfestigt hast, das fällt dir leichter einfach, das stresst dich weniger.
Also es ist unterm Strich mehr Spaß als Pflicht, als Arbeit.
Für mich der Moment auf der Bühne, der Moment am Reißbrett, wenn der Song entsteht, das sind die ganz großen Momente, oder wenn du dein Album selber anhörst, so dein Machwerk, wenn du so auf dein Werk einfach schaust, das sind so die ganz tollen Momente. Was ich auch schön finde, ist an Technik rumzubasteln und das auch aufzubauen, auch dabei irgendwie zu schwitzen, das anstrengend und so. Was aber sehr unangenehm ist an dem Ganzen, ist die Warterei und das Rumgefahren. Du bist stundenlang unterwegs, du verlierst ja ganze Tage, wenn du länger unterwegs bist, nur um von A nach B zu fahren, und du baust wie ein Umzug, als wenn du jeden Tag mit deiner Wohnung umziehst, sagst du, okay, der ganze Krempel, aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen.
Das ist wie beim Film, das kenne ich, wie jeden Tag Umzug, ja. Nee, ich meinte jetzt nicht das Drumherum, ich meinte eher den Auftritt selber.
Yes, das ist das, was ich
genieße.
Genau, da bin ich.
Ist das vielleicht sogar ein Stück weit Erholung in dem Moment? Also kannst du dich da fallen lassen und bist du da eher ruhig unterm Strich, oder beruhigt dich das, der Auftritt selber, oder?
Ja, der beruhigt mich. Also selbst wenn jetzt bei Osaka Rising ist es ja sehr oft mit physischer Aktion. Also es ist ja für mich eher ein sportliches Ereignis. Also ich dämmel da ja richtig rum und schreie und klettere da und zerhaue Keyboards und so. Und trotzdem ist das währenddessen so eine entspannte, euphorische, sportliche Aktivität für mich. Das heißt, ich bin hinterher eher so, ich fühle mich wie nach einer Massage manchmal, dass ich einfach so denke, oh ja, das war jetzt gut, angenehm. Ich bin auch nach einem Auftritt so positiv erschöpft. Also ich will danach eigentlich immer gerne schnell meine Ruhe haben, keine lauten Geräusche, einfach nur hinsetzen und das auf mich wirken lassen. Also was ich danach nicht habe, ist so ein totaler Flash, wo ich denke, boah, jetzt reiße ich hier noch die Wände raus und jetzt muss ich hier noch auf Party gehen. Und
das klingt nach einem guten, gewohnt deutschen Feierabend, was du da beschreibst. Finde ich gut. Oh,
verdammt, ich bin also doch deutscher,
als ich dachte. Wenn die Arbeit getan ist, dann möchte ich gerne Ruhe haben. Gut, du setzt dich jetzt nicht auf die Couch, trinkst Bier, aber du willst trotzdem deine Ruhe haben. Finde ich ja okay.
Ja.
aber jetzt, sag mal, du gibst ja Klavierunterricht, Aber grundsätzlich hast du dir schon alles selber beigebracht, oder?
Genau.
Hattest du selber mal irgendwie, du nimmst Gesangsunterricht, oder? Sowas? Hast du mal gesagt, wa?
Ich habe immer grundsätzlich immer ohne Unterricht angefangen. Ich habe da irgendwie so eine Blockade, wenn mir zu früh jemand irgendwas zeigen will, dann habe ich immer keine Lust mehr, es weiterzumachen, weil irgendwie es dann nicht mehr mein eigenes ist.
Willst es selber entdecken, selber für dich entschlüsseln, wie irgendwas funktioniert quasi oder was.
Genau,
du kannst von anderen nichts sagen lassen.
Richtig, also mein großer Schaden ist, es darf sich immer nie anfühlen, als ob ich gelenkt werde, dann ist es blöd.
Wenn es Pflicht ist, ja, wenn es Pflicht ist, macht es keinen Spaß. Verstehe, was du meinst.
Das ist natürlich schwierig, als Berufsmusiker, weil ich ja quasi die ganze Zeit das Freiwillige in die Pflicht umwandle, ne, sozusagen.
Ja.
Das ist so ein Spagat, das ist immer... Genau, und deswegen habe ich immer erstmal alleine rumexperimentiert und immer dann, wenn ich irgendwo gar nicht mehr weiterkam, habe ich dann mal so geschaut, wie haben es andere vielleicht gemacht, aber immer sehr unstrukturiert. Ich habe zwischendurch teilweise jahrelang aufgehört, eine Sache zu lernen. Gitarre, Klavier, Percussion, Gesang, alles irgendwie gleichzeitig, nebeneinander her und genau. Und jetzt bin ich an diesem glücklichen Punkt, dass ich viele Instrumente spielen kann und kann mich in jedes Instrument so ein bisschen reinfühlen und habe Spaß so an allem. Aber
hast Interesse, auch das weiterzugeben?
Ja.
Wirst auch gefragt, das weiterzugeben?
Ja, ich bin sehr gerne Lehrer, muss man sagen. Ja.
Kannst daraus quasi auch Profit schlagen, im übertragenen Sinne, ja.
Genau.
Aber, ach du Gott, gucken wir auf die Uhr. Die Spätnachrichten laufen gleich. Stefan, wir müssen schnell machen. Also, was ist das große Ziel? Gibt es ein großes Ziel?
Ich hätte gerne mal nochmal so die Erfahrung, dass du mal eben nicht 50 oder 100 Leute hast in einem Konzert, die wegen dir da sind, sondern eben von mir aus diese 3500 mal oder mal 10.000. Einfach, ich glaube gar nicht, dass das was grundsätzlich verändert, aber einfach für den Blick von der Musikerperspektive aus. Was macht das? Ne? Wie ist die Reaktion? Wie fühlt sich das an? So? Und ansonsten ist mir eigentlich das allerwichtigste Ziel, dass ich es mir selbst nicht versaue. Also, dass ich habe das schon immer mal erlebt in kleinen Portionen, dass du es übertreibst, dass du zu viele Auftritte machst oder zu schlecht bezahlte annimmst oder dass du in Kombos bist, in denen du dich unterfordert fühlst oder sogar überfordert fühlst, so dass es dann immer mehr Zwang und immer mehr Unangenehmes gibt und dass dieser reine Bühnenmoment, der dir gefällt, dass der dir irgendwie abhanden kommt. Das darf halt nicht passieren. Deswegen, egal in welcher Form, ich würde gerne es irgendwie schaffen, dass ich bis ins hohe Alter, bis es mir der Körper vielleicht irgendwann nicht mehr erlaubt oder vielleicht gibt es auch da nie eine Grenze, dass ich da noch mit Freude in irgendeiner Form Musik mache, die auch live stattfindet. Für mich selbst geht immer, aber so, dass man noch in der Lage ist, das nach außen zu bringen, um so ein, dass es irgendwie möglich ist, egal wie. Und wenn ich da nicht mehr singen kann vielleicht, dann vielleicht kann ich noch Klavier spielen. Wenn das nicht mehr geht, vielleicht kann ich noch wenigstens grob trommeln. Vielleicht kann ich mich noch irgendwie im Takt bewegen oder vielleicht gibt es dann coole Motion Controller, die irgendwie meine Gedanken lesen und dazu Klänge machen.
Oder artikulieren. So. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen, sage ich ja nur. Klassiker aus den 30ern. Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber da musst du dann halt doch deine Gesangsübung machen, glaube ich. Wie gesagt, ein Herr Sinatra, ne? Bis in die 80er hinein. Jeden Tag Gesangsübung
damit gemacht. Also Gesangsunterricht ist nicht billig. damit ich Gesangsunterricht bezahlen kann.
Übungen.
Ja, nee, du musst das schon mit, du musst jemanden haben, der da aufpasst. Das habe ich auch gemerkt, wenn ich viele Rockband-Auftritte mache, brauche ich einen Physiotherapeuten, der mich mal wieder einrenkt an irgendeiner Stelle.
Das muss also im nächsten Vertrag mit drinstehen. Also alle Bands da draußen, die Stefan als Vorband, Osaka Rising als Vorband buchen, der Physiotherapeut.
Das wäre schön, das finde ich gut. Nein, aber guck mal, das Schöne ist, wenn ich weiter als Lehrer angestellt bin, dann kann ich mir sowas dann eben auch leisten. Das muss ich dann irgendwie, das muss, glaube ich, eine gute Symbiose jetzt für die nächsten Jahre eingehen. Also
ich wollte gerade sagen, was meckerst du denn? Lehrer arbeiten doch nur einen halben Tag.
Alter.
Den musste ich noch loswerden.
Das ist, ich trete dich gleich. Wenn das nur so wahr wäre. Mir wurde damals versprochen, hier, du musst Grundschullehramt für Musik musst du machen und da hast du die meiste Freizeit. Dass, wenn du es wirklich ordentlich machst, hast du die Freizeit nicht. Das stimmt überhaupt.
Was, vor deinem Studium wurde dir das versprochen, oder was?
Ja, ich sollte das Studium machen. Deswegen bin ich da reingerutscht. Ich wusste ja eigentlich gar nicht, was ich machen wollte, außer Musik. Also das ist ein Witz. Und jetzt auch mit, ich bin ja Teilzeitlehrer, aber... Das bedeutet wirklich, in vielen Fällen ist es das trotzdem eine Vollzeitarbeit. Also es kann sein, dass ich langsamer bin als andere, aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und du musst ja auch Tests schreiben und die kontrollieren und du hast ziemlich viel administrative Aufgaben drumherum, das ist schon, das frisst schon sehr viel Zeit. Aber es macht trotzdem mega viel Spaß. Und ich finde, Ich würde gerne, ja, weil ich ja schon immer unter der Woche unterrichtet habe, ich fände das schön als Perspektive, weil du ja danach gefragt hast, wenn das jetzt eine schöne Symbiose auf lange Zeit eingeht und mir ermöglicht, lange coole Auftritte auch zu machen. Das soll das Ziel sein.
Na, dann drücke ich mal alle Daumen, die ich zur Verfügung habe. Und dann weiß ich nicht, ob ich dir meine Gegengeschichte erzählen kann irgendwann. Ich fürchte es nicht, denn ich glaube, Musiker werde ich nicht mehr. Ich glaube, das ist mir zu anstrengend.
Nee, weißt du, was du mal erzählen kannst, wenn du dich traust? Ich weiß, dass du mal dich an einem ganz bekannten Hollywood-Franchise vergangen hast und hast im filmischen Bereich da mal was nachgedreht. Und ich glaube, wenn du uns das erzählst, würde ich mich drüber freuen.
Da muss ich aber jemanden überreden, dass er da mitmacht, ganz ehrlich.
Na klar.
Alleine traue ich mich das nicht. Gut. Ich denke mal drüber nach.
Gut. Na dann, Peach, sehr schönes Gespräch. Danke, dass du mir so viel Zeit eingeräumt hast. Und
ich bitte dich.
Na dann, würde ich sagen, wir hören und sehen uns vielleicht auch in irgendeiner Form wieder nächste Woche oder übernächste Woche, wenn es wieder heißt Halbwissen
hoch 2.